auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
Wie ist es, Menschen in den Tod zu begleiten und was macht Sterben in Würde aus? Darum geht es heute in einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Ich bin Alexandra Hogen, Redakteurin in der Erzdiözese Salzburg und ich bin heute bei der Caritas Salzburg in der Friedenstraße und sitze jetzt gerade mit Christine Amschler und Franziska Angerer zusammen. Die beiden sind die Leiterinnen des mobilen Palliativteams in Salzburg, Flachgau und Denningau. Guten Morgen euch beiden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Franziska, seit kurzem steht fest, für unheilbar kranke Menschen besteht ab 2022 die Möglichkeit des assistierten Suizids. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du davon erfahren hast?
Gute Frage. Da muss ich jetzt mal kurz in mich gehen und überlegen. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie das in Umsetzung gebracht werden wird. Was sich da die Politik überlegt, wie man so ein Gesetz in Worte fasst und gezielt Überlegungen anstellt, welche Personen inkludiert sind in dem Gesetz, welche Personen ausgeschlossen werden.
Das heißt, da zeigt sich schon, wenn man dieses Fass aufmacht, ergeben sich ganz viele Fragen, die daraus resultieren.
Richtig, ganz genau.
Christine, in deiner Arbeit geht es gerade nicht um assistierten Suizid, sondern um palliative Begleitung. Warum sagt die Kirche und mit ihr auch die Caritas, wo ihr beide arbeitet, diesen assistierten Suizid tragen wir nicht mit, wir setzen auf palliative Begleitung?
Weil die Caritas und vor allem auch die Kirche für eine Assistenz zum Leben sind und nicht fürs Sterben. Nur weil man an einer unheilbar und einer lebenslimitierten Erkrankung leidet, heißt es ja nicht von vornherein, dass man im Leid sterben muss. Und man kann da ganz, ganz viele Dinge unternehmen, wenn man die Symptome unter Kontrolle hat. Und die meisten, die zu Hause im Kreise ihrer Familie sterben können oder dürfen, wo die Familie das auch mittragt und wo wir dabei sein dürfen, das ist ein ganz ein schönes und stimmiges Erlebnis.
Wie ist es denn ganz konkret, wenn jemand in der Gegenwart der eigenen Person stirbt? Wie oft habt ihr das schon erlebt und wie geht es ihr damit um?
In der mobilen Palliativpflege habe ich es noch nicht so oft erlebt. Das kommt ganz selten vor, dass er wirklich unmittelbar beim Hausbesuch jemand verstirbt. Im Spital habe ich es schon öfter erlebt. Wie geht man damit um? Wie jeder andere auch. Manchmal weint man mit, manchmal weint man nicht mit. Und ja, ich will nicht sagen, man gewöhnt sich daran, aber meistens ist es dann eine Erleichterung.
Franziska, aus deiner Erfahrung heraus, nimmt man auch solche Erfahrungen, gerade wenn man jemanden begleitet, mit nach Hause? Oder kann man da sagen, jetzt ist die Tür zu, jetzt bin ich privat und damit ist für den Abend abgeschlossen?
Also diese Frage kriegen wir immer wieder gestellt. Ich glaube, dass es ganz schlimm wäre, wenn das bei uns alles in der Arbeit bleiben würde und die Tür zugehen würde und man würde nichts mit nach Hause nehmen. Allerdings glaube ich und weiß ich aus eigener Erfahrung, dass jeder seine eigene Methode entwickelt, das Geschehene zu verarbeiten.
Genau. Vom neuen Sterbehilfegesetz in Österreich sind ja Minderjährige ganz dezidiert ausgeschlossen. Mit der palliativen Pflege ist das was anderes. Natürlich, da sind auch junge Leute, die es trifft. Wie ist es für euch, wenn der Mensch kommt zur Pflege, wo man weiß, der hat kein langes Leben hinter sich, für den wird es jetzt sehr früh enden?
Das kann man bei uns ein bisschen abgrenzen, weil es gibt ja in Salzburg auch das Papageno, das mobile Kinderpalliativteam. Das heißt, wir haben jetzt keine ganz jungen Patienten in Betreuung. Wir steigen eher so ab Mitte 20, Anfang 30 an in die Betreuung und natürlich betrifft es uns sehr und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, umso älter ich werde, umso jünger werden die Patienten und das ist dann schon nochmal eine Erfahrung auch für mich selbst, was ich jetzt durchmache, wo das oft nicht so leicht ist, wenn die Patienten jünger haben, die Familien betroffen sind, Kinder mit in der Betreuung haben.
Genau. Jeder Mensch ist ja individuell und einzigartig. Kann man trotzdem sagen, es gibt da Tendenz, was sich Menschen am Ende ihres Lebens wünschen und es gibt Fragen, die da tendenziell aufkommen.
Ja, also das ist auch eine schwierige Frage, wobei man das nicht so pauschal über einen Kamm ziehen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Wünsche. Manche Patienten oder auch sehr viele Patienten haben den Wunsch, symptomfrei zu sein, keine Schmerzen zu haben, keine Angst verspüren zu müssen. Viele haben den Wunsch, im Kreise der Familie zu versterben. Also das ist halt durch das, dass wir im mobilen Setting arbeiten, auch unser Hauptthema immer wieder, dass die vom Krankenhaus nach Hause möchten, zu Hause in den eigenen vier Wänden bei ihren Lieben bleiben möchten. Es gibt aber auch Wünsche bezüglich, sie wollen vielleicht nur mal irgendeinen Angehörigen oder irgendeinen lieben Bekannten sehen. Wir haben auch schon Wünsche gehabt, dass die Haustiere dann dabei sein sollen oder da sein sollen. Wir versuchen dann schon, einiges in die Wege zu leiten.
Man kriegt ja das ja oft so Hollywood-mäßig in Filmen mit, dass bei Menschen, die jetzt wissen, es geht aufs Ende zu, bestimmte Fragen aufkommen zum Sinn des Lebens. Gibt es einen Gott? Habe ich mein Leben gut gelebt? Was habt ihr da für Erfahrungen?
Die Fragen, würde ich sagen, kommen sicher auf. Bei sehr gläubigen Menschen kommt sicher auch die Frage, was habe ich falsch gemacht, warum ich, der Sinn des Lebens, ich weiß gar nicht, ob man, wenn man so schwer krank ist und so viele Symptome zu bekämpfen hat und einfach die Tage so anstrengend sind, ob man wirklich so viel Zeit hat zum Überlegen über den Sinn des Lebens und ob ich an Gott glaube oder nicht. Ich glaube, man denkt sich einfach von Tag zu Tag, aber ob sie so richtig mit dem hadern. Also manchmal kommt, was schon oft kommt, ist ein Zwist in der Familie, dass der geklärt werden muss oder dass man auf ein ganz bestimmtes Familienmitglied wartet. Also das fällt uns schon auf, dass ungeklärte Dinge einfach gelöst werden sollten, ausgesprochen werden müssen und geklärt werden müssen. Das sind Dinge, die schon auffallen.
Das heißt, es gibt da Leute, die ihr begleitet, die, ich sage jetzt einmal salopp, sterben nicht ins Blaue hinein, sondern warten wirklich, dass sie abgeschlossen haben in gewissen Bereichen.
Ja, also es gibt wirklich welche, die tagelang kämpfen, weil es einfach auf eine bestimmte Person warten, die noch kommen soll, muss.
Oder dass Patienten noch heiraten, ganz zum Schluss. Also das ist wirklich dann auch Hollywood
wirklich,
reif. Dass die quasi nur im Krankenhaus oder zu Hause noch heiraten.
Was bewegt Menschen dazu, ganz konkret zu sagen, ich möchte palliative Hilfe und zum Beispiel nicht, so wie jetzt in anderen Ländern oder wie es in Österreich vielleicht kommen wird, in den assistierten Suizid, und in die andere Richtung hineingedacht, aus eurem Eindruck raus, was bewegt manche Menschen in assistierten Suizid?
Also ich glaube, dass in den assistierten Suizid Menschen treiben, die keinen Ausweg mehr sehen. Und also keinen Ausweg mehr aus dem Leiden. Und ich glaube aber, durch ganz gute Palliativpflege, und das kann ich auch noch aus Erfahrung bestätigen, kann man das eben, diese Hilflosigkeit verwehren. Durch Symptombehandlung, Schmerztherapie, psychosoziale Unterstützungsangebote kann man einfach diesen Hilferuf nach assistierten Suizid in einer Situation von einer lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankung aufheben oder gar wieder oder gar nicht aufkommen lassen.
Das heißt, es ist wirklich so, viele Leute haben Angst vor den Schmerzen, vor diesen Leiden am Ende, und wenn man ihnen das nimmt, dann ist auch die Bereitschaft da, wirklich das Leben bis zum Ende hinzuleben.
Genau, also auf einer Seite diese Symptome, wo wir jetzt gerade besprochen haben, und auf der anderen Seite ist immer wieder, was man hört, man will den Angehörigen nicht zur Last fallen. Also da ist auch oft der finanzielle Hintergrund ein Thema. Was mache ich, wenn ich pflegebedürftig bin? Welcher Angehörige wird dann mich pflegen, kann vielleicht nicht mehr arbeiten gehen? Das ist oft auch ein Problem. Und dieses Recht auf Palliativpflege ist einfach ganz wichtig, dass das jetzt vorangetrieben wird, und das ist was, was wir uns auch erhoffen und was auch die Politik jetzt gesehen hat, dass das im Zuge dieses Gesetzesentwurfs einfach der Palliativausbau sehr notwendig ist und da auch gut gefördert wird jetzt.
Es wird ja in dieser ganzen Debatte, die schon seit Jahren läuft, immer wieder dieses Argument angeführt, auf beiden Seiten, vom Sterben in Würde. Was macht Sterben in Würde eurer Meinung nach aus?
Dass das Sterben, so wie die Franziska gesagt hat, wieder mehr in der Familie stattfinden kann und darf. Früher war das ja so, da hat man eine Großfamilie gehabt und das war ganz normal, dass sich die Familie um Schwerkranke gekümmert hat bis zum Schluss. Man wurde dann auch zu Hause aufgebahrt, man ist verabschiedet worden. Ein Sterben in Würde ist für mich persönlich die Familie dabei zu haben und auch getragen zu werden und dass die Familie das auch aushält, aber auch, so wie wir, ein Team, die Familie dabei unterstützt. Wir unterstützen ja nicht nur die Patienten, sondern wir unterstützen ja die ganze Familie mit Fragen, mit Betreuung, mit Seelsorge, mit Vernetzungen, mit dem Raphael-Hospiz oder mit den Palliativstationen, falls der Familie zu Hause zu viel wird. Aber vor allem auch das, dass wir ehrlich zu den Patienten sind. Also sie werden ja ganz oft vom Krankenhaus entlassen, sozusagen ohne Folgeleistungen, würde ich mal sagen, weil die Therapie ist abgeschlossen und dann stehen sie da.
Und fallen in den luftleeren Raum.
Und wir sind dann da und fangen sie auf. Wir erklären einmal der Familie, was für Möglichkeiten das gibt, dass man zu Hause bleibt, was für finanzielle Möglichkeiten das gibt. Wir schauen einfach, dass sie gut eingebettet sind, dass sie gut vernetzt sind und dann, wenn sie was brauchen, einfach für sie da sein. Und ein würdevolles Sterben heißt wirklich, so wie auch die Franziska sagt, unter Symptomkontrolle, unter Schmerzlinderung, unter Gesprächen, auch unter ehrlich zu sagen, was wird auf euch zukommen, was kann auf euch zukommen. Und so wie das sie die Patienten und Patientinnen einfach wünschen.
Also ein Recht auf Sterben zu haben, zu Hause, dass man es so aussuchen kann, wie man es mag. Bei uns haben alle ein Recht, das Kind dort zu entbinden, wo man es will, und das Recht zu sterben sollte man auch haben. Jetzt ist gerade schon das Stichwort Team gefallen. Ihr seid die Leiterinnen des mobilen Palliativsteams da in Salzburg, Flachgau und Tennengau. Ihr habt Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was braucht man denn charakterlich und von der Ausbildung her, um da arbeiten zu können? Das ist ja ein sehr spezieller Arbeitsbereich.
Ich glaube, als Pflegefachkraft entscheidet man sich aus gewissen Gründen für eine Ausbildung. Es ist genauso ein spezieller Bereich, wie wenn ich mich entscheide für die Intensivstation oder für die Psychiatrie oder für die Kinder oder für eine interne Station oder für eine Chirurgie. Jedes Fach braucht seine speziellen Qualitäten. Ich glaube, was eine Palliativpflegefachkraft ausmacht, ist vor allem einmal Empathie, die sie mitbringen muss. Sie muss ein großes Einfühlungsvermögen mitbringen.
Menschlichkeit
muss sie auf alle Fälle mitbringen. Ich weiß nicht, das ist alles so bei uns. Ruhe ist vielleicht auch wichtig, wenn ich so an meine Kollegen und Kolleginnen im Team denke. Und natürlich auch ein hohes fachliches Wissen, Erfahrung, also
ein Hausverstand,
Mut zur Lücke und vor allem vielleicht schon ein gewisses Alter, denke ich mal. Also Erfahrung ist sicher ganz wichtig und eine gewisse Gelassenheit muss man schon auch mitbringen, weil die Situationen zu Hause sind nicht oft ganz einfach.
Jetzt ist Sterben nicht unbedingt ein Thema, das die Leute jetzt fröhlich stimmt. Und ich komme vor unserem Interview da rein und es wird schon viel gelacht. Und es ist eine gute Stimmung. Hat Humor auch irgendwie seinen Platz in dem Ganzen?
Ja, ganz sicher. Also wir haben nicht alle von Traurigkeit geprägt.
Gott sei Dank.
Also bei uns ist Essen, hat ganz einen hohen Stellenwert bei uns. Und es ist natürlich, natürlich hat Humor immer eine Wichtigkeit, weil es sind schlimme Schicksale, die wir betreuen und die uns da entgegenkommen, aber wir dürfen auch immer nicht auf uns selbst vergessen. Gell? Das Leben geht einfach weiter und das macht vielleicht ein Team auch aus. Wir halten alle gut zusammen, wir passen gut zueinander, wir reden viel miteinander, wir stehen unter Supervision, wo wir viel aufarbeiten. Es gibt natürlich Betreuungen, die uns sehr, sehr mitnehmen, sehr viel Energie kosten, das ganze Team. Aber es gibt so viele schöne Momente und so viele dankbare Momente, die man ja schwer beschreiben kann oder das man einfach nicht nachfühlen kann, wenn man das nicht einmal miterlebt hat. Mhm. Es ist ja auch, wenn man bei den Hausbesuchen, wenn wir zu den Patienten fahren, nicht immer alles traurig. Also wir treffen da nicht immer auf tief trauernde, depressive Personen, sondern da wird auch oft viel gelacht und manchmal auch geweint und es ist alles dabei. Und es ist nicht immer nur traurige Stimmung, wenn man hinkommt. Wir fahren in Familien, da rennen die Hunde umeinander, da rennen die Enkelkinder umeinander, mitten im Geschehen und da ist es auch lustig und nett und
das ganze Leben.
Das ganze Leben ist da dabei, ja.
Wir haben jetzt schon sehr viele Monate unter den Vorzeichen der Pandemie hinter uns. Wie hat denn das eure Arbeit beeinflusst? Kann man vorstellen, dass das nicht unbedingt die Situation leichter gemacht hat?
Nein. wir haben versucht, damit umzugehen. Es war am Anfang natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Ziehen wir uns komplett zurück aus der Betreuung? Betreuen wir oder wie können wir die Betreuung gewährleisten in der Pandemie? Haben dann viel auf telefonisch umgestellt, waren ganz engmaschig mit den Angehörigen und den Patienten selber in Kontakt, sind aber jetzt wieder froh, dass wir zu jedem Hausbesuch persönlich hinfahren können. Wir haben versucht, auch einiges über Telemedizin abzufangen. Aber ich finde persönlich, das ist meine Meinung, dass im Palliativbereich ganz viel Nähe, persönliche Nähe wichtig ist und dann die Hausbesuche einfach unerlässlich.
Was am Anfang der Pandemie ganz schlimm war, waren diese Besuchszeiten in den Krankenhäusern. Also da sind wirklich ganz, ganz schlimme Schicksale an uns herangetragen worden, von nicht besuchen dürfen bis, wenn er dann verstorben ist, nur 10 Minuten sie verabschieden. Also ganz schlimme Dinge oder auch Streitereien mit dem Portieren, ob ich meinen schwerkranken Gatten besuchen darf oder nicht und einfach ganz, ganz viele Hürden. Wir haben natürlich eine vermehrte Anmeldung festgestellt, weil natürlich alle nach Hause wollten. Das ist ja immer noch so. Sie wollen immer noch alle vermehrt nach Hause und nicht im Krankenhaus bleiben, vor allem wegen diesen Besuchszeiten und weil sie sich drinnen, ich will nicht sagen, nicht sicher fühlen, aber einfach das Drumherum, man merkt es einfach. Man merkt den Personalmangel in den Krankenhäusern. Das ist einfach Dinge, die Menschlichkeit sehr beeinflussen und das natürlich die Palliativpatienten und Patientinnen extrem mitkriegen, weil die natürlich hochsensibel sind, noch mehr Aufmerksamkeit brauchen wie andere Patienten und Patientinnen. Und das ist halt das, wo ich am Anfang, das war wirklich schwer. Also für mich war es wirklich persönlich schwer, wenn die Menschen anrufen am Telefon, tief verzweifelt sind, nur noch rennen, keinen geraden Satz auszubringen, weil sie einfach sagen, meine Angehörigen, meine Mama, mein Papa liegt da drinnen im Sterben und ich darf nicht rein.
Jetzt hast du erzählt von diesen vermehrten Anfragen. Habt ihr die nachher abdecken können und wie viele Plätze habt ihr eigentlich? Wie viele Leute müsst ihr abweisen?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir haben zwar jetzt in Salzburg, also im ganzen Bundesland, 5 mobile Palliativteams. Da haben wir auch ganz dankbar, dass wir da finanzielle Mittel bekommen haben, das 5. Team aufzubauen. Wir betreuen jetzt im Schnitt 60 Patienten, also wir in Salzburg da, im Tennengau und im Flachgau. Mehr geht aber nicht, mehr Kapazitäten haben wir nicht. Und es werden, aber der Bedarf ist natürlich viel höher. Wir haben flächendeckend gut vernetzt jetzt, auch mit stationären Einrichtungen, aber noch lange nicht bedarfsdeckend.
Wir versuchen, die Wartezeiten sehr zu verkürzen. Also wir starten, wenn jemand anruft, dann kann man ja schon sehr viel beim ersten Telefonat abfedern. Meistens ist es nur Informationsgespräch, dann folgt das nächste ein Beratungsgespräch durch unsere Seite, wo immer eine Pflegefachkraft und die Sozialarbeiterin dabei ist, damit man da alles gut abdecken kann. Das passiert meistens innerhalb von einer Woche. Manche sind dann ja nur stationär oder was und dann kann man eine Entlassung planen und dann einen Erstkontakt planen, wo dann die Pflegefachkraft mit Arzt hinfährt. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig und die Warteliste war lang. Aber wir versuchen immer und jedem zu helfen, Prioritäten zu setzen und einfach zu schauen, dass wir fast alle zufriedenstellen.
Dass euer Job nicht 0815 ist, hat man jetzt, glaube ich, schon mitgekriegt. Was ist denn eure ganz persönliche Motivation zu sagen, ich möchte genau da arbeiten, wo Menschen sich verabschieden und in den Tod gehen und aus dem Leben rausscheiden?
Für mich war immer die Motivation, und das sage ich auch immer, wenn mich wer fragt, dass beim Sterben jeder gleich ist. Es ist egal, wo die Patienten herkommen, es ist egal, wie viel Geld die Patienten haben, es ist egal, welche Diagnose das haben, sterben müssen wir alle.
Also meine Motivation für das ist, dass man das eigentlich gar nicht beschreiben kann, aber wenn man das einmal erlebt hat, in einer Familie zu stehen, die so alleine gelassen wurde vom System und denen man einfach so helfen hat können. Und da muss man nicht einmal viel da einfach nur da sein, zuhören und vielleicht ein paar Tipps und Tricks sagen, wie das besser gehen könnte. Und einfach diese Dankbarkeit, die man da kriegt, das kann man nicht beschreiben. Und das ist einfach das, warum ich das oder wir das einfach tagtäglich tun und uns da Herausforderungen stellen, egal wie schwierig das ist. Und wie die Franziska schon gesagt hat, vom Tod sind alle gleich. Das ist mir persönlich auch wichtig und wir machen auch da keinen Unterschied, wo, aus welcher sozialen Schicht auch immer die Patientinnen kommen, das macht für uns keinen Unterschied.
Jetzt habt ihr viel mehr mit dem Tod zu tun als der Normalösterreicher, viel, viel mehr. Was würdet ihr sagen, wie kann man sich denn persönlich auf den eigenen Tod vorbereiten? Beziehungsweise wie kann man die Angst vorm Tod nehmen? Diese Angst begleitet ja ganz viele Menschen ein Leben lang.
Also ich glaube, die Angst kann man keinen nehmen, weil ja keiner weiß, was passiert. Ich meine, das ist jetzt, wenn ich ein Kind kriege, kann ich ungefähr sagen, was passiert. Aber beim Tod kann ich nicht sagen, was passiert. Man kann die Angst nehmen bis dorthin und begleiten, so wie die Christine auch das vorher schon gesagt hat. Einfach da sein, versuchen, die Symptome zu lindern. Die Angst vor dem Zeitpunkt des Sterbens, wie das dann passiert, glaube ich, kann man keinen nehmen. Wir können nur von Erfahrungen berichten, was wir haben, dass es eigentlich nicht schlimm ist.
Also die Angst vorm Sterben habe ich nur genauso und für das bin ich sicher noch zu jung, dass das, wo ich mir denke, da hätte ich keine Angst mehr und vor allem steht sicher auch noch die Familie dahinter. Ich meine, keiner lässt gerne seine Familie oder kleine Kinder zurück. Ich denke, das ist einfach schwierig, aber fürchten tue ich mich noch genauso vor dem Sterben wie wahrscheinlich jeder andere Österreicher an. Nur bin ich jeden Tag sicher ein bisschen mehr dankbar für das, was ich habe und für das, was ich erleben darf, weil ich eben tagtäglich so viele Schicksale miterlebe. Gell? Und es ist Gott sei Dank auch in unserer Betreuung so, dass wir eher weniger junge Patienten haben. Und wenn ich von jungen Patienten sprich, spreche ich von unter 45-Jährigen. Und die anderen, ja, die meisten haben ihr Leben gelebt. Und sie da jetzt einfach nur ein Stück zu begleiten, damit es einfach würdevoll ausgeht oder so, wie sie das gewünscht haben, ausgeht, ist einfach gut. Aber natürlich bei Patienten, die unter 45 sind, Mütter, die ihre oder Väter, die ihre Kinder, kleinen Kinder hinten lassen, gell? Also Kinder, die nicht nur das Erwachsenenalter erreicht haben, ist das natürlich tragend und natürlich fürchte ich mich auch, aber ich denke mir schon, bei jeder kleinsten Kleinigkeit flippe ich nicht mehr aus.
Bei solch einer Frage fällt mir immer die Pionierin ein von der Palliativ-Care. Das ist die Cicely Saunders, die hat damals mal, also die prägt diese ganze Palliativentwicklung und die hat da so einen Satz, fällt mir von ihr ein und die sagt immer, wir sollen dem nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr leben.
Wenn jetzt manche Menschen palliative Pflege hören, dann kommt gleich dieser Gedanke, das ist der Anfang vom Ende. Wie gehen die Leute ganz konkret damit um, wenn sie zu euch kommen und wissen, das ist jetzt für mich der Anfang vom Ende?
Die Anfragen sind ganz unterschiedlich. Wir haben sehr tränenreiche Anfragen, wo Angehörige anrufen, weil denen das auch bewusst wird. Mit diesem Anruf beginnt der letzte Abschnitt. Oder vielleicht hat er auch schon begonnen, aber jetzt ist das nochmal greifbarer. Aber wie schon gesagt, man braucht einfach ganz viel Aufklärungsarbeit. Und im Endeffekt gibt es Diagnosen, und da ist ab Diagnosestellung eigentlich schon die Palliativbetreuung sinnvoll.
Eine Schlussfrage an euch beide. Gibt es im Sterben auch was Schönes?
Auf alle Fälle.
Ja, finde ich auch.
Die Frage ist ein bisschen schwierig, weil wir es ja noch nicht erlebt haben. Wir können ja nur so von unseren Beobachtungen sprechen. Aber wir führen ja, wenn die Patienten und Patientinnen verstorben sind, nach einer gewissen Zeit ein Abschlussgespräch durch mit den Angehörigen, wenn so ungefähr 3-4 Wochen vergangen sind und das Schlimmste oder das meiste Organisatorische erledigt wurde. Dann kommt ganz oft, danke, ohne euch hätten wir es nicht geschafft und danke, dass er einfach zu Hause bleiben konnte. Und ich glaube, das Schöne ist das, wenn man einen Sterbenden seinen letzten Wunsch erfüllen kann, dann finde ich, hat das Sterben was Schönes, ja. Im Sterben was Schönes, das weiß ich nicht, weil das habe ich noch nicht erlebt.
Ja, also ich bin da auch ganz bei der Christine und kann es auch bestätigen, weil es mich jetzt in der Vergangenheit auch oft privat getroffen hat, dass ein lieber Mensch verstorben ist. Und wenn der dann verstorben ist und da so da liegt und man zurückschauen kann auf das, was er gelebt hat und was er erlebt hat und welchen Teil man selber beigetragen hat zu dem, ist das schon auch was Schönes. Dass man sagen kann, jetzt ist er da, wo er hin wollte, mit dem, wie er es wollte, und jetzt geht es ihm gut.
Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.